Natürlich macht das immer Sinn, vor dem Kaufen etwas zu machen. Wie richte ich das Gebäude aus? Und wie richte ich auch einzelne Räume aus? Und jetzt zeigt halt die wissenschaftliche Forschung, dass doch unter den Grenzwerten Effekte auftreten können. Also man kann mit verschiedenen Maßnahmen das sehr stark reduzieren.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Das Ziel eines gesunden und nachhaltigen Bauens und Wohnens soll durch die ganzheitliche Betrachtung und der Wechselwirkung zwischen Bauwerk, Nutzer und dessen Umwelt erreicht werden. Baubiologie ist ein Sammelbegriff für die umfassende Lehre der Beziehung zwischen dem Menschen und seiner gebauten Umwelt, aber auch die umweltfreundliche und schadstoffminimierte Ausführung der Bauwerke durch den Einsatz geeigneter Erkenntnisse und Techniken. Dieses spannende Thema rund ums Bauen und Wohnen besprechen wir heute mit Ingenieur und Diplom-Ingenieur Armin Rebenig. Herzlich willkommen in unserer neuen Folge. Servus Armin, vielen Dank für deine Zeit heute. Vorweg die Frage, wie sieht denn für dich ein, wenn du es hast, freies und entspanntes Wochenende aus?
Lang ausschlafen, gut essen, ein bisschen Sport machen und einfach ein bisschen abhängen.
Wie ist es aktuell? Hast du viel davon?
Eigentlich wenig, weil es gibt immer viel zu tun und zum Teil arbeite ich die Wochenenden durch. Dann mache ich halt Büroarbeit, Berichte schreiben, Gutachten schreiben. Bürozeugs, was halt liegen bleibt, gell? Wie es halt ist beim Unternehmer.
Das bedeutet, trotz dieser instabilen Zeiten wird viel gebaut und gemacht. In welcher, was mich interessieren wird vorweg, in welcher Branche bist du dann da am meisten unterwegs, wo jetzt die Bautätigkeiten stattfinden?
Ja, Bautätigkeiten eigentlich wenig, weil es ist so, wie du richtig sagst, die Bautätigkeit ist ja sehr zurückgegangen, vor allem im privaten Bau. So im offiziellen Bau wird es ja noch weitergemacht, da geht ja noch einiges, aber es ist da relativ wenig. Also ich habe früher mehr Grundstücksuntersuchungen gemacht, mehr Bauberatungen. Das hat jetzt, sage ich mal, in den letzten Monaten wieder ein bisschen angezogen, aber primär Tätigkeit bin ich in der Gebäudeanalytik, das heißt im Bestandsbau Leute, die gesundheitliche Probleme haben, Schimmeluntersuchungen, bauphysikalische Untersuchungen, Schadstoffe und elektromagnetische Felder, typischerweise Schlafplatzuntersuchungen. Also Privataufträge sind eigentlich der Hauptteil.
Der Hauptteil. Spannend. Vielleicht steigen wir gleich direkt ins Thema ein, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen können. Was sind denn die tatsächlichen Aufgaben eines Baubiologen? Was kann man sich da so darunter vorstellen?
Ja, man muss vielleicht auch unterscheiden einen Baubiologen und einen baubiologischen Messtechniker. Ein Baubiologe, die Ausbildung ist so konzipiert, dass ein Baubiologe beraten kann zum gesunden Bauen. Das heißt, man hat dann immer Ausbildung über biologische Baustofflehre zum Beispiel. Man weiß, welche Produkte, also welche Schadstoffe in Produkten enthalten sind. Und der Baubiologe kann ein gesundes Haus erstellen, beziehungsweise zum Erstellen eben beraten. Das ist die Aufgabe des Baubiologen. Ich habe Ausbildung über baubiologische Messtechnik. Das heißt, meine zusätzliche Aufgabe zu der Beratung ist eben auch die Analyse. Das heißt, im Bestandsbau führe ich dann eben Analysen im Bereich Physik, Chemie, Mikrobiologie durch. Physik heißt eben elektromagnetische Felder. Chemie sind die ganzen Wohngifte, Schadstoffe und Mikrobiologie eben Schimmelpilze, Hefepilze, Bakterien, Allergene und auslösend dazu eben die Bauphysik. Also ich mache einerseits Beratung. Ich spreche mit meinen Kunden über die Erstellung eines Gebäudes. Das heißt, ich gehe dann wirklich von das gesamte Gebäude durch und berate zu der richtigen Baustoffwahl, auch zu den ganzen Ausbaustoffe, um eben potenzielle Schadstoffe zu vermeiden, damit das Gebäude eben dem Menschen, der Physiologie des Menschen zuträglich ist und die nicht schädigt. Und dazu führe ich auch Grundstücksanalysen durch. Das heißt, man schaut einmal vorher, was überhaupt am Grundstück los ist. Und dann kann man diese Informationen eben mit einfließen lassen in das Gebäude.
Das sehr spannend. Komplett Neubau.
Natürlich, das also, ist wirklich interessant. Wenn wir jetzt zu dem Grundstück einmal kommen, also am besten Fall wahrscheinlich bevor man baut, macht man eine Grundstücksanalyse, können wir jetzt einmal vorstellen. Was gibt's da für Themen? Was kann man sich da so vorstellen? Was kann da bei einer Grundstücksanalyse rauskommen?
Ja, also bei Grundstücken ist natürlich einmal interessant, heutzutage Mobilfunkemissionen. Das ist ja etwas Allgegenwärtiges. Und da geht es halt darum, wenn hohe Strahlungsdichten auftreten, grundsätzlich mal die Frage, wie hoch sind die Strahlungsdichten? Da führen wir halt Spektrumanalysen durch. Also das sind eben Geräte, hochwertige Geräte, wo man genau die Strahlungsdichten erfassen kann. Wir machen auch Volllastberechnungen. Man weiß ja nicht sozusagen zu dem Moment, wo ich messe, wie die Auslastung ist. Und das muss man eben mit Geräten machen. Also es ist keine momentane Messung. Dann auch niederfrequente Magnetfelder zum Beispiel, Hochspannungsleitungen, Mittelspannungsleitungen, die in der Nähe sein können, aber auch die im Wohngebiet auftreten durch Stromfluss. Das heißt, wenn die Leute ihre Verbraucher einschalten, vor allem in der Nacht, das ist dann eben Boiler zum Beispiel oder auch die Speicherheizungen, Photovoltaikanlagen, Ladungen von, also wenn die Elektroautos geladen werden in der Nacht, da machen wir dann Langzeitaufzeichnungen. Das sind eben diese elektromagnetischen Felder, die wir untersuchen und dann eben Radongas zum Beispiel, Bodengasanalysen. Es gibt ja, Radongas ist ja radioaktives Edelgas, vielleicht wissen das die einen oder anderen schon, ist ein neueres Thema auch und das ist aufgrund der Gebäudedichtheit in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein größeres Thema geworden. Das heißt, aus dem Erdreich strömt immer radioaktives Edelgas aus, das jetzt so kein Problem ist, weil es verdünnt sich in der natürlichen Außenluft. Aber in Innenräumen kann das dann ein größeres Thema sein, wenn sich das in höheren Konzentrationen anreichert. Da machen wir dann eben Bodengasanalysen und dann auch geologische Analysen, das heißt auf unterirdische Verwerfungen, Spalten, Brüche und auch Wasserführungen mit Szintillationszähler. Das sind eben Geräte aus der geologischen Wissenschaft. Also ich bin ja wissenschaftlich fundierter Baubiologe und baubiologischer Messtechniker. Wir machen das nicht mit Routen oder Pendeln oder sonst irgendwas. Das sind ja subjektive Verfahren, sondern wir machen das eben mit Szintillationszählern, die eben aus dieser geologischen Wissenschaft kommen. Das heißt, da kann man dann definitiv sagen, ist hier unterirdisch etwas vorhanden oder nicht.
Ist ja spannend.
Wahnsinnig interessant. Ich kenne es jetzt nur sehr laienhaft. Eben, man schaut, ob eine Wasserader durchgeht und dann geht da, also ich habe das noch nicht gemacht und auch keinen Tag gehabt, aber man kennt es eben mit so einem Pendel oder was. Das heißt, das kann man auch wirklich wissenschaftlich fundiert messen.
Wasserader. Genau. Also man kann es eigentlich nur wissenschaftlich fundiert messen. Das andere ist eben eine Mutung, das heißt der Radiästhesie oder das Pendel, das kommt ja, Muten kommt ja von Vermuten. Und es ist in Innenräumen, im Bestandsbau ist das mit der Radiästhesie sehr, sehr, sage ich einmal, anfällig für andere Einflüsse auch, deswegen auch sehr, sehr relativ. Typischerweise, man holt sich 2, 3 verschiedene von diesen Leuten, die das machen, die das auch mit einem guten Herzen auch machen und mit einer ehrlichen Einstellung. Das Problem ist einfach, es gibt da so viele Einflüsse auch. Gell? Die brauchen dann schon eine fundierte Ausbildung auch und vor allem die Unterscheidung ist es dann halt. Was ist es denn wirklich, was die spüren? Gell? Ist es jetzt zum Beispiel der Einfluss von einem elektrischen Feld oder von einem Magnetfeld oder vom Mobilfunk oder ist es dann, oder auch Erdmagnetfeldverzerrungen zum Beispiel durch Stahlteile in der Baumasse? Und das wird dann halt immer schnell als geologische Veränderung beziehungsweise als Wasserader, die klassische Wasserader, die wir halt kennen in Österreich, definiert. Das ist es aber zumeist dann noch nicht. Also messen kann man es eigentlich nur wissenschaftlich fundiert. Alles andere ist halt vermuten und das halt dann mit einer prozentuellen Wahrscheinlichkeit auch. Vielleicht das Hintergrund auch ist ganz interessant. Es gibt die Universität in Ulm, hat 1 Million US-Dollar ausgeschrieben seit über 10 Jahren. Ich glaube, es sind so 15 Jahre jetzt an, für Personen, die eben mit solchen Verfahren das nachweisen können, dass sie eben Wasser finden auch oder geologische Störungen finden auch. Und das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Und da gehen halt immer wieder die Leute hin von den Fachverbänden auch. Und es ist halt dann immer, das Ergebnis ist halt immer schlechter als Würfeln dann. Ja. Deswegen, diese Sachen sind halt, wie gesagt, sehr eingeschränkt. Es gibt ganz wenige, die das wirklich gut können. Ja. Und die sind auch sehr, sehr vorsichtig, vor allem dann auch mit diesen ganzen Entstörprodukten und alles Mögliche. Also die Fachverbände, sei es Österreich, Deutschland, sagen ganz klar, also wenn wirklich eine Wasserführung oder geologische Störung vorhanden ist, die kann man auch nicht entstören. Das heißt, man kann nur ausweichen.
Also man sollte da dann auch nicht bauen, wenn jetzt heißt, okay, ich möchte jetzt, ich habe das Grundstück gekauft, macht diese Untersuchungen und dann sind die Störungen.
Sollst du das vorm Kaufen machen?
Ja, genau.
Ja, optimalerweise macht man natürlich. Optimalerweise, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, macht das, ich habe die Frage verstanden. Natürlich macht das immer Sinn, vor dem Kaufen etwas zu machen. Also man kauft halt sozusagen, wie heißt das, mit der Katze im Sack. Gell? Man weiß halt nie, was einen dann erwartet. Man kann aber auf alles reagieren. Das heißt, wenn jetzt das Grundstück schon gekauft ist und man macht das ja geologische Untersuchungen, die sind eigentlich zu allermeist nicht so groß. Das heißt, es geht dann eher darum, wie richte ich das Gebäude aus Und wie richte ich auch einzelne Räume aus? Also geologische Störung ist ja, was ist denn das überhaupt? Also Wasserführung, muss man auch mal verstehen. Und zwar ist das ja nichts Oberflächliches, also jetzt in den oberen Erdschichten, sondern das ist im tiefen Gestein. Normalerweise im festen Granitgestein ist es ein Riss im massiven Gestein. Das heißt, ein Riss ist ja nicht so breit. Ja. Kann ein bisschen vielleicht breiter sein, aber das sind ja jetzt keine zig Meter breiten Risse oder so. Und darin sammelt sich dann Wasser, das dann fließt. Und das kann dann oberirdisch dann eben eines auslösen, dass es zu einer veränderten Erdradioaktivität kommt. Und über diese veränderte Erdradioaktivität messen wir das ja. Das ist harte Gammastrahlung und Neutronenstrahlung. Und das ist ionisierende Strahlung. Man hat dann sozusagen in diesem natürlichen homogenen Feld, oberirdisch, hat man da eine Absenkung oder eine Verstärkung. Wenn es Absenkung ist, ist immer gut, weil eine Veränderung sozusagen als weniger Radioaktivität ist immer besser, weil jede Dosis der Radioaktivität ist eine ionisierende Strahlung, die eben auf unseren Körper eben mit zellstörender Wirkung eben wirkt. Also das haut dem aus den Elektronenverbänden der Zellen dann Ionen raus und hat eine krebserregende Wirkung. Und wenn es eine Verstärkung ist, dann kann das doch sein, dass man bis zu 60% höhere radioaktive Strahlung in einem sehr eng begrenzten Bereich hat. Und da sollte man nicht unbedingt drauf liegen. Das ist normalerweise jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber es kann sein, dass man halt auch teilweise schon über dem natürlichen radioaktiven Hintergrund, der in Österreich typisch vorhanden ist, auch dass man das eben erreicht. Und man hat halt in einem sehr kurzen, engen Bereich einen sehr starken Gradienten, also sehr starken Anstieg. Und das ist immer, wo es biologisch dann halt interessant wird. Das heißt, je stärker der Gradient, desto stärker anscheinend auch die biologische Wirkung, ganz vorsichtig formuliert auch. Das ist ja alles auch wissenschaftlich nie wirklich ganz untersucht worden. Also wir befinden uns da auch in einem Bereich, wo es eigentlich kaum Untersuchungen dazu gibt. Es gibt auch nur Untersuchungen zu den Radiästheten, die das nachweisen können. Es gab eine große Studie bei der TU in München einmal, wo 500 von den Fachverbänden der Radiästheten kommen sind, doppelten Boden sind es dann drüber gegangen. Da haben nur einzelne Personen was gefunden und dann auch nur einmal. Aber jetzt wirklich zur biologischen Wirkung sehr schwierig. Es gibt viele Naturbeobachtungen. Es ist halt in der Baubiologie und in der Umweltmedizin hat man halt den Präventionsgedanken. Das heißt, wenn sowas vorhanden ist, versucht man eher auszuweichen und das geht auch gut. Das heißt, man richtet das Gebäude dann so aus, dass das halt nicht durch die Schlafbereiche durchgeht. Wenn das irgendwo im Flur ist oder im Badezimmer, ist das vollkommen egal. Aber halt nicht in Landaufenthaltsbereichen. Das ist die Aussage im Prinzip.
Okay. Was macht man dann oder was empfiehlst du, wenn man jetzt nun mal das Haus fertig gebaut hat oder man kauft überhaupt ein Haus und das Schlafzimmer liegt halt dann auf so einem Störfeld oder man kann jetzt räumlich nicht viel da. Gibt es im Raum dann Möglichkeiten oder am Gebäude Möglichkeiten zur Entstörung?
Nein, gibt es nicht. Also für geologische Störungen nicht. Also ich würde da jetzt auch gar nicht so lange drüber reden, weil es ist so, die Probleme heutzutage der Leute sind eher die technischen Felder, weil die einfach nachweislich, da gibt es ja zigtausende bis hunderttausende Studien zu elektromagnetischen Feldern, die ja biologische Wirkung haben können. Geologische Störungen, wie gesagt, das kommt halt ein bisschen aus diesem Volksgedanken heraus. Die gibt's auch, die kann man nachweisen, aber deutlich weniger, als jetzt das auch gemutet oder gependelt wird. Also meine Empfehlung wäre, und das habe ich sehr viel auch, die Leute haben dann Wohnungen, schlafen schlecht, haben gesundheitliche Probleme, dann kommt der Radiästhet, misst, also mutet halt irgendwas und sagt, oh, das ist eine Störung, oh Gott, gell, und was machen wir jetzt? Gell? Also ich würde empfehlen, mal technisch nachzumessen, also mit so einem Scintillationszähler, weil allermeist kommt dann raus, dass gar nichts vorhanden ist an geologischen Störungen. Also eine Sache woanders liegt, und zwar bei den technischen Feldern. Und unsere Erfahrung ist auch, wenn die technischen Felder gelöst sind, dann fragt keiner mehr nach einer Wasserader, weil die gesundheitlichen Probleme auch weg sind.
Und die ist natürlich massiv. Das Funknetz oder die Strahlung, wie du es vorher schon angesprochen hast. Aber man hat natürlich auch selbst zu Hause schon wahnsinnig viel. Ne? Alles wird smart. Oft hängt schon der Kühlschrank mit dem WLAN rein und. Baut sich das vielleicht? Gibt es eigentlich auch, dass man das fast selbst aufbaut oder ist die Strahlung zu gering? Wenn ich sage, okay, man hat jetzt so ein Smart Home, man kommt in Handy, alles steuern, Vorhänge auf und zu, das gibt's ja tatsächlich. Ist das sehr gering oder kann das auch dazu beitragen?
Naja, können sogar die stärksten Emissionen auch sein. Ne? Also wenn man jetzt von außen, also wenn man nicht direkt in der Nähe zum Mobilfunkmasten baut, ja, oder in direkter Line of Sight, das heißt, dass diese Strahlungskeule jetzt direkt auf das Grundstück hinscheint, hat die Baumasse auch eine gewisse Dämpfung. Die ist normalerweise heutzutage nicht mehr so hoch, aber meiner Erfahrung nach ist, dass es eigentlich durch solche Maßnahmen wie Smart Home, vor allem auch Mobiltelefone, wie wir die nutzen, sind eigentlich die deutlich höheren Strahlungsdichten, die höheren Emissionen. Und das ist etwas, das ist eigentlich eine gute Information, weil die hat man selber im Griff. Das heißt, man kann das auch selber reduzieren. Ja. Und man kann Mobilfunk auch von außen reduzieren. Es gibt ja umweltmedizinische Vorsorgewerte. Die Europäische Akademie für Umweltmedizin hat ja im Jahre 2015 präventive Vorsorgewerte herausgegeben aufgrund der medizinischen Evidenz. Das heißt, man weiß heutzutage ja, wo eine biologische Wirkung anfängt, also wo Effekte anfangen. Wir sind weit unter den Grenzwerten. Grenzwerte sind sehr gut, die wir haben. Das heißt, die Grenzwerte für elektromagnetische Felder sind ja dafür ausgelegt, dass wir nicht warm werden, also dass unser Körper sich nicht erwärmt und auch, dass wir nicht zu zucken anfangen, also Reizwirkung. Alles andere wird ja auch dezidiert ausgeschlossen. Und jetzt zeigt halt die wissenschaftliche Forschung, dass doch unter den Grenzwerten Effekte auftreten können, nennt man das. Die können auftreten, subjektiv wahrgenommen oder auch nicht. Die Wirkung im Körper ist primär von oxidativen Effekt nach Stand der Forschung aktuell zurückzuführen. Das tritt bei jedem auf. Das heißt, ein oxidativer Effekt ist ja mittlerweile auch sehr bekannt. Das heißt, es ist einfach, der Körper holt sich aus den Ressourcen des Körpers Nährstoffe beziehungsweise Mikronährstoffe, um eben Entzündungsprozesse zu reduzieren. Das heißt, unser Körper rostet einfach schneller. Und das ist etwas, was eben diese umweltmedizinischen Vorsorgewerte eben auch mit berücksichtigen. Deswegen sind die auch sehr gering angesetzt. Und die sind eben dafür ausgelegt, dass auch eine Auswirkung auf das Gehirn, auf Nerven, auf das endokrine System berücksichtigt wird. Und die sollten auch sinnvollerweise umgesetzt werden, damit eben im Lauf des Lebens auch dezidiert nichts passiert. Die haben auch eben eine präventive Wirkung, als um eine mögliche Krebsgefahr auszuschließen. Grenzwerte schließen ja das auch nicht ein. Also jeder Grenzwert auf der Welt bezieht ja eine Krebswirkung nicht mit ein, ja? Weil das auch von dem her gar nicht so möglich ist. Gell? Also das machen die umweltmedizinischen Vorsorgewerte. Und da sehen wir dann auch wirklich, wenn die eingehalten werden, dass es den Leuten halt dann auch anfängt, deutlich besser zu gehen. Und diese ganzen Smart Meter, also nicht Smart Meter, sondern diese Smart Homes oder so, das ist halt etwas, da generiert man natürlich diese Felder in den Innenräumen auch, aber man kann ein Smart Home auch ohne diese Funkstrahlung machen. Und das ist natürlich sinnvoll.
Indem man das ohne WLAN oder Funk macht, sondern über Leitungen, oder? Nehme ich an.
Zum Beispiel, genau, oder einen Funkstandard wählt, der eben keine hohen Strahlungsdichten hat. Es gibt ja diese Low-Energy-Funkstandards, also N-Ocean oder Zigbee heißt das. Das sind so Funkstandards, die sind speziell auch dafür geschaffen worden. Das heißt, die machen so Energy Harvest, das heißt, ich habe jetzt irgendwo ein Gerät. Und die Funkstrahlung ist eigentlich so wenig, dass das Gerät so wenig Energie braucht, dass es eigentlich die Energie auch schon aus der Umgebung holt. Aus einer Wärmewirkung, aus einer Bewegungswirkung zum Beispiel. Oder Batterien, die ja extrem lange Lebenszeit haben, auch weil so wenig Energie gebraucht wird. Also dieser Funkstandard hat auch weniger Funkemissionen als wie ein normaler Lichtschalter. Jeder Lichtschalter macht ja auch, wenn man den schaltet, reißt einen Funken und dann entsteht ein sehr breitbandiges Signal. Und dieser In-Ocean oder Zigbee-Standard, die haben deutlich weniger. Also das wäre baubiologisch empfehlenswert. Oder man verkabelt ganz
einfach. Was hältst du davon? Es gibt ja so Stromausschalter. Also wir haben da jetzt schon lange diskutiert, hin und her. Aber oftmals gibt es das ja, viel in Hotels, aber auch in Privatbereichen, dass man da neben dem Bett hat, man Stromausschalter, wo man es stromlos macht. Jetzt diskutiert man ja da hin und her und sagt, naja gut, aber im Nebenzimmer ist ja ein anderer, wenn der einen Strom eingeschalten hat, hat das bei dir keinen Sinn. Andere sagen, ja schon, weil es direkt bei dir ist. Was hältst du davon?
Ja, ich halte immer eins davon, man muss halt immer einen Profi fragen, dann kriegt man eine gescheite Antwort und dann weiß man, wie es funktioniert. Gell? Die Leute tun viel reden, jeder redet gerne mit, vor allem auch die, die ja gewisse elektrotechnische Ausbildung haben, also sind halt auch die Handwerker dann, die haben aber keine Ausbildung über eine Feldwirkung sozusagen, und wenn man jemand fragt, der Ahnung hat, kriegt man klare Antwort. Das halte ich davon, einmal zum Ersten. Es ist so, es macht grundsätzlich sehr viel Sinn, das, was du meinst, diese Ausschaltungen kann man ja mit Schalter machen, oder es gibt auch sogenannte Netzabkoppler, das sind Geräte, die eingebaut werden im Versicherungskasten, die das automatisch ausschalten. Das ist in der Bevölkerung, wird das immer wieder mal angewandt, und es wird dann die Sicherung sozusagen des Schlafzimmers ausgeschaltet. Und das ist absolut richtig, so wie du das auch gesagt hast. Es kann natürlich aus dem Nebenzimmer, vor allem auch bei Hotels, kann eine Emission dann auftreten. Die ist normalerweise deutlich geringer, kann aber noch weit über diesen umweltmedizinischen Vorsorgewerten liegen. Das heißt, wenn man es richtig machen will, dann geht das ohne eine Messung nicht. Man muss die relevanten Sicherungskreise herausfinden, im Privatbau, sage ich jetzt mal, nicht im Hotelbetrieb. Das sind typischerweise in einem Massivbau 2 bis 3 Sicherungen, weil wir haben ja ein 3-Phasen-System, diese bekannten 380, 400 Volt, die wir haben. Die werden eben aufgeteilt auf verschiedene Sicherungskreise. Das heißt, ich habe jetzt eine Schlafzimmersicherung, daneben ein Kinderzimmer, dann ein Badezimmer, Vorraum, unterhalb dann noch eben ein Wohnzimmer zum Beispiel oder Küche. Und an dem Bettbereich, an dem Schlafzimmer, habe ich eben ein Summenfeld sozusagen aus verschiedenen Einflüssen. Und wenn man nur eine Sicherung ausschaltet, dann kann die Belastung reduziert werden. Das wird sie typischerweise auch, aber normalerweise nicht unter umweltmedizinische Vorsorgewerte. Und im Extremfall, das kommt immer wieder mal vor, wird dies auch verstärkt. Das heißt, ich habe dann durch Ausschalten von einer Sicherung sogar höhere Werte. Das ist auch mathematisch sehr schön herzuleiten. Das ist elektrotechnisch jetzt nichts Unbekanntes auch. Und deswegen ist es eben sinnvoll, immer eine Messung zu machen und das Sanierungskonzept zu erstellen. Bei den Hotels zum Beispiel ist es absolut sinnvoll, auch diese Freischaltungen, die die Hotels machen. Das ist ja auch werbewirksam. So, wir bieten das an, die Leute haben eine Freude, drücken drauf und so. Da kann man dann auch gut vermarkten. Meine Erfahrung ist auch, wo wir in Hotels Messungen gemacht haben, das kann ein bisschen was bringen. Ist wieder das Gleiche. Es kann auch im Extremfall Verstärkungen erzeugen. Ist hier die gleiche Situation. Wenn man es richtig machen will, wieder eine Messung und es lässt sich auch die Emission aus den Nachbarschlafzimmern relativ gut abschirmen. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Das kann mit teilweise sehr günstigen und einfachen Maßnahmen kann das abgeschirmt werden. Das heißt, dass ich diese 2 Räume dann auch wirklich trenne. Wenn der in der Nacht das ausschaltet, ist es, hat er keine Emission und der auch. Grundsätzlich ist dann auch vielleicht die Sache, wenn die Leute ab Mitternacht eh alle schlafen und beide das ausschalten, dann hätte ich keine Emission möglicherweise. Man ist ja immer im unsichtbaren Bereich und man weiß ja nie, wie viel es ist. Wenn man es gescheit machen will, geht es nur mit einer Messung.
Ja, absolut. Das finde ich auch.
Ja, es ist immer messen.
Zuerst alle. Messen, ja.
Ja, wir aktivieren, genau. Was ist es jetzt wirklich? Wir wollen es uns anschauen. Ja,
können wir es machen. Ja. Ja. Genau. Und was würdest du jetzt was unterscheidet, damit wir da die Zuhörerinnen noch mal ein bisschen abholen können, ein baubiologisches Bauen vom herkömmlichen Bauen? Also was würdest du empfehlen? Welche Stoffe könnte man vorrangig wählen und welche sollte man komplett vermeiden?
Ja, also grundsätzlich ist so, man kann es grob unterscheiden in Massivbau und Holzbau. Das ist eine individuelle Geschichte. Das eine ist wie das andere. Jedes hat seine Vor- und seine Nachteile. Das heißt, im Massivbau ist es so, es sind halt viel die Ausbaustoffe, die ja Thema sind. Beim Holz ist es so, Holz hat ein bisschen mehr das Problem mit den elektromagnetischen Feldern, weil Holz die Eigenschaft hat, das ein bisschen mehr zu verbreiten. Das heißt, das eine wie das andere hat seine Vor- und seine Nachteile. Auch beim Holzbau muss man auch sagen, sind auch die Ausbaustoffe sind da immer ein Thema auch. Gell? Massivbau hat ein bisschen mehr das Thema mit der Feuchtigkeit auch, Neubaufeuchtigkeit, Schimmelpilzbildung, das ist da immer Thema. Generell ist es so, wenn ich baubiologische Beratungen mache, dann immer die Frage, was möchten Sie? Möchten Sie Holz oder möchten Sie massiv? Und dann geht man halt ins Detail. Es ist, wo heutzutage die großen Themen sind Klebestoffe. Das heißt, wenn Böden verklebt werden, weil da bringt man viel Masse ein auch. Ausbaustoffe, wie zum Beispiel dann auch Polyurethanschäume, sind dann auch die Wandfarben zum Beispiel. Es sind in vielen Bauprodukten heutzutage noch Biozide vorhanden. Das sind Biozide, die eingebracht werden, Bakterizide, die enthalten sind. Die können über Jahre in den Räumen sein. Die nehmen dann mit der Zeit schon wieder ab. Andererseits sind dann auch diese viel diskutierten Phthalate, diese Weichmacher in verschiedenen Produkten drin, die dann über die Zeit auch zunehmen. Das heißt, die sind ja im Primärmaterial drin, gasen über die Zeit aus, gehen über in die Raumluft, kondensieren wieder und reichern sich dann eben so im Hausstaub und an den Oberflächen an. Und dann auch die Flammschutzmittel, da ist ja ein großes Thema auch in den letzten Jahren entstanden auch. Also die sind ja da auch sehr stark in die Kritik geraten. Auch die EU möchte da eben viel auch tun und das reduzieren. Und diese Flammschutzmittel haben halt auch diese endokrine Wirkung. Die sind dann typischerweise auch in irgendwelchen diesen Polyurethanschäumen zum Beispiel können sie jetzt in sehr hoher Konzentration enthalten sein. Dann auch in verschiedenen Möbelstoffen, beziehungsweise in Ausbaustoffen, so Schaumprodukten, Dämmstoffen oder so können die auch drin sein. Das heißt, da erwarte ich dann eben einerseits immer Verständnis zu entwickeln, andererseits empfehle ich dann konkret auch konventionelle Baustoffe, die das nicht haben, weil es gibt ja auch konventionelle Baustoffe, die sind jetzt im Regal sozusagen drin und das hat das Gift drin und das nicht. Und das geht jetzt primär, da sind wir noch gar nicht einmal beim wirklich baubiologischen Bauen, sondern es geht da wirklich um eine spezielle Auswahl von auch konventionellen. Wenn man dann eben ins biologische hineingehen möchte, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, natürliche Produkte zu verwenden. Also alles, was natürlich ist, Holz zum Beispiel, dann auch Lehm, Oberflächen. Es gibt Kalkputze, es gibt gesunde Wandfarben. Wandfarben sind auch ein großes Thema. Also auch in Wandfarben können sehr viele Biozide enthalten sein. Auch Alkohole, Lösemittel, auch wenn zum Beispiel basierte Farben kaufen, 100% lösemittelfrei und alles super und gesund und biologisch, ökologisch. Trotzdem sind Biozide drin, trotzdem sind eben Lösemittel.
Ja. Ich hätte nie gedacht. Also für mich ist das Bauen okay, Wahnsinn, dass ich sage, mit Lehm oder so, aber dass in Kleber, wenn der Boden reinkommt oder in der Wandfarbe oder sonst irgendwo, das hätte ich nie.
Ist eigentlich gleich, wie wenn aber man ins Lebensmittelgeschäft geht und nachliest, das wird man es bei diesen Dingen machen.
Werbung. Biogener Produkte zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Rohstoffe, reine Substanzen, strenge Kontrollen und die intensive Forschungsarbeit des Biogener Wissenschaftsteams aus. Diese Präparate sind sehr gut verträglich. Auch bei langfristiger Verwendung gewährleisten sie eine hohe Bioverfügbarkeit der Wirkstoffe und erzielen nachgewiesene ernährungspsychologische Wirkungen. Speziell entwickelte Self-Care-Treatments in Form von Paketen können Sie in unserem Alpha Tower Health Resort während Ihres Aufenthaltes zubuchen und kommen in den Genuss hochwertigster Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mehr dazu auf unserer Website www.alphatauern.at. Werbung Ende.
Ja, das ist ein guter Vergleich auch mit dem Lebensmittelgeschäft. Also es ist, diese Substanzen findet man ja in den Hausstäuben. Die Hausstäube gehen ja dann auch über in den Feinstaubbereich. Also man hat den Anteil der Feinstäube, die schweben in der Luft herum. Das nimmt man in den Körper auf. Das heißt, mit jedem Atemzug nehmen wir ja hunderte, tausende Partikel noch auf. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel, wir sagen ja heutzutage, wieder so allgemein sagt man ja, biologische Lebensmittel sind ja gesünder. Deswegen Bio-Essen, Bio-Leben macht ja auch Sinn. Und wenn man es vergleicht, jetzt sind wir essen jeden Tag circa 2 Kilogramm an Nahrungsmitteln. Wir trinken 1 bis 2 Liter, je nachdem, aber wir atmen bis zu 12 bis 14 Kilogramm Luft ein. Das heißt, komplett eine andere Thematik, das ist ein Vielfaches davon. Und alles, was in der Luft ist, an diesen Schadstoffen, nehmen wir auf. Das verteilt sich im ganzen Körper dann. Deswegen ist das eigentlich viel das wichtigere Thema. Ja, vor allem, was halt dann auch noch dazu kommt, sind Abriebstoffe. Es gibt ja auch neuere Studien jetzt, was wieder ganz aktuell jetzt auch ist. Wir in der Baubiologie reden ja da schon seit Jahrzehnten auch drüber. Das ist eben Abrieb von Oberflächen. Und es entsteht dann eben Mikroplastik. Das Mikroplastik schwebt dann in der Raumluft herum und das nehmen wir auf. Und jetzt gibt es da neue Untersuchungen, die eben zeigen, dass wir in konventionellen Innenräumen in der Raumluft pro Liter bis Kubikmeter tausende, zigtausende Partikel haben von Mikroplastik, die wir aufnehmen. Und das ist der Abrieb von Kunststoffen, von künstlichen Oberflächen, von Lacken, Wahnsinn. Von Kunststoffen, auch von der Kleidung zum Beispiel. Und das geht dann in den Körper hinein. Und der Körper ist dann halt teilweise schwer, diese Sachen dann auch wieder loszuwerden.
Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch diese Böden, die was da gibt, so Kunststoffböden oder eben Oberflächen. Oder Wahnsinn, ja. Das typischerweise wirklich.
PVC-Böden auch, die sind ja ein großes Thema, gerade mit dem hohen Gehalt an Weichmachern auch. Das sagt auch das österreichische Umweltbundesamt, dass man alte Böden rausreißen soll und keine neuen PVC-Böden, also auch Vinylböden, nicht reinmachen soll, weil die eben so weichmacherhaltig sind.
Ja.
Also auch wenn man es drin hat, es ist immer die Sache, also no panic ist einmal das Erste und dann mal einmal vielleicht einen Experten fragen, wenn das drin ist auch, gell, dann ist es immer so, man kann mit verschiedenen Maßnahmen das sehr stark reduzieren. Gell. Und dann kann man sagen,
Entschuldigung, dass ich unterbrich, was wäre da ein Beispiel, was man das ein bisschen...
Gerne, ja. Das ist ja auch unsere Aufgabe jetzt als Gebäudeanalytiker, dass wir mal keine Panik verursachen, ja. Sondern grundsätzlich ist es so, die wilde Zeit der Chemikalien haben wir ja hinter uns. Früher waren das eben Holzschutzmittelskandale und so, da waren eine hohe Konzentrationen an Schadstoffen. Die Leute waren ja früher viel höheren Konzentrationen ausgesetzt. Das ist einmal die erste Information. Das heißt, wir sprechen hier immer von einer Niedrigdosiskonzentration. Und Dosis heißt immer über längere Zeit. Dass der Körper dann relevante Mengen aufnimmt. Und dann geht es halt einmal darum zu identifizieren, was ist vorhanden. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen PVC-Boden drin hat, dann ist immer die erste Empfehlung, verstärkt lüften und verstärkt reinigen. Und auch eines machen, feucht wischen. Das heißt, wenn man da einmal die Woche, vielleicht auch möglicherweise zweimal die Woche mit diesen Wischdingern dann rauswischt, dann entfernt man diese Weichmacher, die eben ausgasen und sich primär dann auch eben an diesen Hausstäuben dann festhalten, hochprozentig. Oder? Das ist einmal eine gute Empfehlung. Und dann möglicherweise auch Luftreinigungsgeräte dann einzusetzen, Feinreinigungen durchzuführen. Da haben wir auch sehr große Erfolge. Das heißt, da kann man dann wirklich ganz hochprozentig diese Schadstoff, Anteil, vor allem von den Stäuben, die Luftreiniger entfernen ja jetzt nicht unbedingt die Schadstoffe an sich, sondern die daran haftenden Stäube sozusagen entfernen die. Und damit kann man das sehr hochprozentig reduzieren. Die Aussage bleibt halt, längerfristig sollte man halt versuchen, solche Sachen zu vermeiden. Nur man kann dann mit diesen Sachen auch über eine gewisse Zeit leben, ohne dass man jetzt sozusagen da gleich jetzt befürchten muss, dass man hohe Konzentrationen aufnimmt. Bei PVC-Böden, wie gesagt, hilft das sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen, zum Beispiel Laminatboden. Wir haben bei günstigeren Laminatböden das Problem, dass die sich auch elektrostatisch aufladen können. Elektrostatik wäre das, wenn man zum Beispiel einen Wollpullover im Kopf zieht, dann stehen die Haare zu Berge. Das ist Elektrostatik, genau. Und das können Kunststoffe auch haben. Das heißt, dass die sich einfach über längere Zeit sehr stark aufladen. Also ich habe Laminatböden vielfach auch gehabt, die haben 2000 Volt Oberflächenspannung. Das ist bei der Elektrostatik, das klingt viel, bei der Elektrostatik ist es aber so, das ist jetzt nicht zu vergleichen jetzt mit einer Hochspannungsleitung oder so, weil es ja ein elektrisches Gleichfeld ist. Und man kann dann zum Beispiel das auch reduzieren mit Polituren. Es gibt Wachspolituren, das heißt, das Möbel wird dann oder dieser Boden wird auch aufgewertet. Gleiches haben wir dann auch bei Möbeln. Ich habe viele, viele Möbeloberflächen, die sich elektrostatisch zum Teil auch sehr stark aufladen können. Und die kann man dann mit diesen Möbelpolituren behandeln. Das Möbelstück wird gepflegt und gleichzeitig die Elektrostatik unterpumpen. Das heißt, wir bieten auch immer Lösungen. Es geht nicht darum, auszureißen und dann auch vor allem oft ist es so bei jungen Familien, die ziehen ein. Man hat nicht so viel Geld und dann erzeugt man da eben zusätzlich noch eine psychische Wirkung dann auch, gell, Angstgefühl. Genau. Also, genau, und darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, immer Lösungen anzubieten. Ja. Und die Empfehlung ist immer die erste, verstärkt lüften, mehr reinigen, damit kann man das reduzieren und dann, wie gesagt, dann halt die Probleme identifizieren und dann halt auch gezielt kann man die behandeln. Und viele Sachen oder meiner Erfahrung nach auch die Überzahl kann man sehr, also größte Menge dieser Auffälligkeiten kann man sehr einfach reduzieren, ohne große finanzielle Investitionen. Und das ist das Gute.
Das ist ja echt sehr beruhigend, weil unser Hotel ist 1980 gebaut worden. Mhm. Und wenn man das noch mal renovieren möchte, dann ist ja das wirklich schön, dass man weiß, man kann das auch mit einfachen, normalen Mitteln.
Genau, vielleicht. Das, aber ich finde auch wichtig jetzt auf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen speziell zu sehen, wenn man gerade eine Wohnung gekauft hat, ein Haus gekauft hat, no panic, wie du richtig gesagt hast, man kann auch Lösungsansätze finden, die nicht gleich wieder finanziell derartig ins Gewicht fallen, weil ja, wenn man es einmal hat und einmal drinnen ist oder man hat jetzt gerade letztes Jahr ein Vinylboden reingelegt, dann wird man den jetzt nicht mehr heuer nicht wieder rausreißen und sagen.
Genau, das heißt, diese Lösungsansätze wichtig. Mach mit auf jeden, und das Ganze dann noch reduzieren.
Das ist ja sehr beruhigend.
Weil wir jetzt gerade vorher auch beim Elektromagnetik waren und das ja ein Trend der Zeit ist. Wie siehst du die Rolle der Solaranlagen, Wärmespeicher und natürlichen Lüftungskonzepten, die es da auch gibt? Es gibt einfach, wenn man mal vielleicht doch einmal mit der Drohne hochfliegt, sieht man einmal die ganzen Häuser, die jetzt die Solaranlagen haben und das ja durchaus Sinn ergibt. Aber wie siehst du das aus baubiologischer Sicht für ein Wohlempfinden?
Aus baubiologischer Sicht sehe ich das eigentlich sehr positiv. Also ich bin halt der Meinung auch, jeder sollte eine PV-Anlage haben, weil es absolut Sinn macht. Also es ist auch, es spricht auch nichts dagegen, weil die Anlagen machen eigentlich kaum Emissionen. Oder Emissionen in dem Sinn. Also da kommt jetzt eigentlich wenig raus. Ich mache jetzt den Job Gebäudeanalytik seit 20 Jahren jetzt mittlerweile. Es war in den ersten Jahren, habe ich einige Anlagen gefunden, die höhere Emissionen auch eben gehabt haben oder ausgestrahlt haben. In den letzten Jahren ist das sehr, sehr gering geworden, muss ich sagen. Also ich finde selten was. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich in Wiener Neustadt draußen einen Fall gehabt, das war Batteriespeicher, der höhere Emissionen auch gehabt hat. Das war ein Billiggerät aus dem Internet, die Leute gekauft haben. Also jetzt nichts, kein Markenprodukt oder so. Aber sonst, die Anlagen heutzutage sind sehr sauber gebaut, vor allem Markenprodukte. Die Photovoltaikplatten, also die Paneele, die am Dach sind, machen keine Emissionen. Wenn, dann ist es der Wechselrichter. Die Wechselrichter heutzutage sind meiner Meinung nach sehr gut gebaut. Wenn Emissionen gegeben sind, dann sind die sehr gering. Das ist auch nicht das Gerät selbst, das irgendwo im Keller an der Wand hängt, sondern es sind sogenannte Netzrückwirkungen. Das heißt, da wird eben aufgrund der elektronischen Bauteile werden dann eben im Kilohertz-Bereich werden da Signale ans ganze Leitungsnetz zurückgegeben und das wird dann über jede Leitung, über jede Steckdose, über jeden Schalter, über jede Lampe wird das dann abgegeben. Und da gibt es dann auch wieder umweltmedizinische Vorsorgewerte für diesen Frequenzbereich. Und wenn die auftreten, normalerweise, wie gesagt, zu allermeist eben sehr gering. Wenn sie leicht erhöht sind, kann man immer noch was machen. Es gibt sogenannte, auch wenn sie stärker erhöht sind, ist es eben kein Problem. Es gibt sogenannte Filter, die man nachrüsten kann. Also ich finde immer schon wieder mal Anlage, eine Photovoltaikanlage, die Emissionen macht und dann baut man, rüstet man diese Filter nach. Das geht sehr einfach, direkt nach dem Wechselrichter und dann ist es schon erledigt. Kostenpunkte, Filter liegen bei, ich glaube, die fangen an bei 300 bis 500 Euro. Der Elektriker baut es ein, das geht sehr schnell, die Sache ist erledigt. Also das ist auch keine große Sache. Hier wieder das Gleiche, zuerst halt eine Messung machen, schauen, was ist wirklich gegeben und dann die Entscheidung, muss da jetzt was eingebaut werden oder nicht.
Eben, dass es überall eine Lösung dazu gibt, toll, weil man hört, ja, wie du sagst, so viel oder liest so viel, vor allem im Internet, aber es ist
dazu, oder keine genau, Lösung, das ist auch wenig Lösungen oder wenig Lösungen, die was man auch glauben kann.
Ja, Internet ist halt, es ist also ein großes Meer an Informationen und jeder haut was rein und dann wird da rumgerührt und dann kann man sich das sozusagen, also Internet ist, muss man sehr aufpassen, weil da kriegst alle möglichen Informationen. Ja. Jeder will mitreden und es wird so viel Blödsinn geredet. Das ist genau was. Lüftungsanlagen war noch, glaube ich, eine Frage, hast du gesagt?
Genau, ja.
Ja. Also Lüftungsanlagen machen sehr viel Sinn. Also meiner Meinung nach, also meiner Empfehlung nach, ich empfehle jedem meiner Kunden beim Neubau eine Lüftungsanlage mit einzuplanen in das Gebäude, weil man einfach eine deutlich höhere Nutzerqualität hat. Das heißt, es kommt immer frische Außenluft in das Gebäude, Schadstoffe, Feuchtigkeit wird abgeführt, die Anlagen heutzutage laufen sehr energieeffizient, sehr sauber. Das Wichtigste ist nur, dass man regelmäßig die Filter tauscht, weil in den Filtern reichern sich die Stäube an und dann können auch Mikroorganismen wachsen. Und sonst hat der Lüftungsanlage einen großen Vorteil. Also diese Geschichten von früher, dass Bezugerscheinungen waren und Geräuschübertragungen und Staubanreicherungen, das ist eigentlich alles nicht mehr gegeben. Das ist etwas, was aus der Anfangszeit war, wo Anlagen auch falsch aufgelegt wurden. Das heißt, da haben auch die Handwerksbetriebe sozusagen, weil halt auch noch wenig Informationen und Kurse angeboten wurden, das einfach gesagt, das machen wir ungefähr so. Man hat einfach ja probiert und dann sind halt Sachen daneben gegangen natürlich auch. Ja. Aber generell ist es so, immer wenn Sie eine Lüftungsanlage einbauen, haben die Leute eine deutlich höhere Nutzerqualität, weniger Schadstoffe, weniger Partikel. Also ich empfehle es immer. Vor allem auch längerfristig wegen der ganzen Feuchtigkeit. Wir müssen halt eines sehen, die Gebäude heutzutage sind unglaublich dicht. Die sind komplett dicht. Ja. Und der Austausch sozusagen der Raumluft passiert nur über das Öffnen von Fenstern und Türen. Und die sind komplett dicht. Das heißt, wenn ich dann ein Gebäude habe, vierköpfige Familie, dann kommt es halt manchmal auch je nach Feuchtigkeitsproduktion, Größe des Gebäudes, kommt man halt deutlich über diese Grundempfehlung, die Grundlüftungsempfehlung von 3 bis 4 Mal Lüften pro Tag, querlüften, das heißt gegenüberliegende Fenster und Türen aufmachen, also nicht kippen, sondern wirklich aufmachen, Durchzug erzeugen, deutlich hinaus. Ich habe Kunden, wo man das berechnen auch, aufgrund der Feuchtelasten und Gebäudegröße und Bauphysik kommen auf 16 Mal Lüften pro Tag.
Wow. Oh. Und kann man so eine Lüftungsanlage im Nachhinein auch einbauen oder ist das nur bei Neubau möglich?
Kann man im Nachhinein auch einbauen, das ist auch kein Problem. Es gibt zentrale Anlagen, das heißt, das sind die mit diesen Rohrleitungen und zentral irgendwo dieser Wärmetauscher und dann gibt es auch dezentrale Anlagen. Das heißt, da macht man dann einfach Raum für Raum in die Wand hinein, ein Loch mit einem 100er Durchmesser, kommt das dann reingeschoben. So sogenannter Kreuzwärmetauscher, dann ist ein Keramikwärmetauscher, nicht Kreuzwärmetauscher, Keramikwärmetauscher. Und die Geräte sind auch relativ günstig, leicht einzubauen, sehr energieeffizient und sehr hygienisch, sehr einfach zu reinigen, bringen einen riesen Vorteil. Also das war dann damals auch diese Empfehlung bei diesen 16 Mal Lüften pro Tag. Das ging dann auch immer an.
Ja. Eben drum, genau.
Ja, ganz interessanter Fall, auch vielleicht, wenn ich ausführen darf. Da war es ein Neubau, 4 Jahre alt. Und im 4. Jahr war das, genau. Das heißt, auch die Neubaufeuchtigkeit war schon ausgetrocknet eigentlich. Das ist also immer die ersten 2 Jahre. Wo sehr viel Feuchtigkeit durch das Bauen vorhanden ist. Gell? Und die Dame, die Kundin hat mir erzählt, also sie hat das Gitterbett im freistehend im Schlafzimmer gehabt und das Gitterbett ist über Nacht komplett verschimmelt. Das heißt, sie hat gesagt, in der Früh war das Gitterbett komplett voll mit einem weißen Flaum. Gell? Und sie hat natürlich Panik gekriegt wegen die Kinder, hat dann im Winter die Terrassentür aufgemacht und das Gitterbett rausgeschmissen in den Garten, in den Schnee rein. Und dann war halt die Diskussion, wie kann das sein? Da waren dann jede Menge Sachverständige dort, der Bauherr, also allerdings die Baufirma war dort und alles Mögliche und keiner hat sich zu helfen gewusst und irgendwas ist dann halt auf den Baubiologen gekommen. und mache, probieren wir das einmal. Und war vor allem in Salzburg, bin ich dann hingefahren auch. Und da haben wir das dann genau nachgewiesen, auch mit den Feuchtelasten, haben wir es schön berechnet und dann eben gezeigt, dass es ohne Lüftungsanlage gar nicht mehr gegangen ist. Gell? Ursache war, die ganze Familie war permanent zu Hause, die haben zwar kleine Kinder gehabt, er war selbstständig, hat sein Büro dort gehabt, gell? Und dann halt ist es halt Babyfläschchen, Babybaden und dann auch der Schutzfunktion der Leute, was der schön warm halten, was der übermäßig warm. Und da war dann einfach sehr viel Feuchtigkeit dann auch in der Luft. Gell?
Kommen, ne? Wahnsinn. An das denkt man wirklich nicht. Also ja. Das ist so, das sind so Sachen, außer es entsteht ein Problem, so wie es das, du jetzt erläutert hast, okay, dann, aber grundsätzlich im Vorhinein. Jetzt sind wir schon bald am Ende unserer Folge. Eine Frage noch, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass so viele Unwahrheiten kursieren. Gibt es denn offizielle Gütesiegel oder Zertifikate, wo man sagt, okay,
das sind jetzt wirklich
da kann ich mir ein bisschen richten oder was ich schauen kann.
Ja, muss man sehr aufpassen. Also es wird halt für alles heutzutage ein Gütesiegel gegeben. Gell? Das ist ja immer die Sache. Gell? Da muss man schon sehr aufpassen auch. Also was ein sehr gutes Gütesiegel ist für Bauprodukte, ist das Nature Plus. Das auf jeden Fall. Nature Plus kann man absolut empfehlen dann auch. Es gibt dann auch für Gebäude, ganze Gebäude gibt es Gütesiegel vom VDB, das ist der Verband der deutschen Baubiologen, das ist ein bisschen so der Akademikerverband der Baubiologen, also das ist eben dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz der Gebäudeanalytik und auch des Bauens sozusagen, die vergeben auch Zertifikate für ganze Gebäude auch, kann man sich zertifizieren lassen. Dann gibt es auch in Österreich die sogenannten salutogenen Gütesiegel, das ist wird eben vom der in Gründung befindlichen Universität für Salutologie wird das bereits vergeben auch. Das heißt, das ist nicht die Pathologie, sondern also es geht nicht um Krankheiten, sondern es geht um die Salutologie, das heißt die Lehre der Gesundheit, ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit, nicht ganz so mit Biohacking oder mit diesem Longevity, weil die Salutologie, da geht es eher grundsätzlich darum, heutzutage, wie lebt man gesund? Das heißt, wie funktioniert der Organismus und wie verhalte ich mich in dieser modernen Welt? Wie gehe ich damit um? Technische Felder zum Beispiel, auch diese ganzen Einflüsse, aber auch, wie ernähre ich mich richtig, diese ganzen Sachen. Also das ist die Lehre der Salutologie. Die haben auch ein Gütesiegel. Und dann gibt es noch einzelne Gütesiegel für Bauprodukte auch. Es gibt, aber da bin ich jetzt, habe ich nicht ganz im Kopf, zusätzlich zur Nature Plus, wie die jetzt dann heißen. Also sonst einfach bei mir anfragen, kann ich was weiterschicken. Oder gibt es Erfahrung?
Auf jeden Fall in die Shownotes reingeben.
Also EC1 Plus zum Beispiel, das sind auch so Sachen. Gell? Entschuldigung, wenn ich dann noch, das noch kurz sage. Also der EMI-Code ist das auch, EMI-Code 1 und EMI-Code 2 gibt es da und den EMI-Code 1 Plus. Also die zertifizieren auch konventionelle Baustoffe aufgrund ihrer Schadstoffarmut zum Beispiel.
Sehr spannend. Also wir sind jetzt noch keine Bauprofis, aber ich glaube, man hat einmal ein bisschen einen Überblick bekommen, um was es geht. Und das ist ja das Wichtige, was wir in unserer Podcast-Serie vermitteln möchten, beziehungsweise wo man sich seriös hinwenden kann.
Und dass es da immer Lösungen gibt.
Genau.
Das ist das Wichtige, dass nicht...
Ja. Das No-Panic ist mit dem Kopf geblieben.
Ja, das stimmt, aber wirklich.
Ja, das braucht man auch nicht, weil wie gesagt, wir haben heute einen Niedrigdosisbereich. Also es ist schon auch gerade so, ich mache sehr viel Schlafplatzuntersuchungen. Also vielleicht so noch aus der Praxis zwei, drei Sätze noch. Eine häufige Anfrage bei mir ist wirklich eine häufige. Herr Rebernick, bitte kommen Sie, ich halte es in meiner Wohnung nicht mehr aus. Herr Rebernick, bitte kommen Sie, ich halte es in meinem Haus nicht mehr aus. Das sind Leute, die in ihren eigenen Wohnräumen nicht mehr leben können. Und die kommen halt auch so drauf, sie sagen, jedes Mal, wenn ich ausziehe, also jedes Mal, wenn ich rausgehe und meinen Eltern übernachte, ich bin auf Besuch oder ich bin im Urlaub, geht's mal gut, ich komme zurück, es geht mal schlecht. Und dann geht's so weit, das sind Leute, die wirklich das einfach nicht mehr aushalten in ihren Wohnungen. Und dann komme ich hin und das ist einfach die Fragestellung, was kann es sein? Und dann muss man halt schauen und es ist so, es gibt schon auch sehr, Auffälligkeiten, die sehr intensiv sein können, die solche Sachen auslösen auch, ja? Die gute Information dabei ist aber wieder, all diese ganzen Sachen sind meistens wirklich super einfach zu lösen, auch ohne Kosten. Das heißt, am Wochenende, am Samstag bin ich draußen gewesen, in München habe ich einen Fall gehabt, eine junge Frau, 28 Jahre alt, die dieses CFS hat, dieses chronische Müdigkeitssyndrom, die kann maximal 2 Stunden aufrecht stehen, dann muss sie sich hinlegen. Und das Ganze geht seit 1,5 Jahren. Ich habe auch Fälle, wo Leute seit 15 Jahren liegen, die können nicht mehr aufstehen. Also ganz heftige Sachen. Und da waren auch, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber es waren Sachen, die mit null Kosten reduziert werden konnten, die hohe Belastungen ausgemacht haben. Und da sehen wir halt auch immer wieder zusätzlich, sind das eben Einflussfaktoren, die eben Krankheiten dann auch verstärken können, die unnötig sind. ja, dass der Organismus sich eben von solchen Krankheitsformen dann auch eben erholen kann. Und das ist schon das Erstaunliche, da habe ich mich wieder gefreut, weil es sind einfach nur Kosten, so eine Person hat dann auch Geld, weil sie ja nicht arbeitsfähig ist. Das ist ja das nächste Problem. Das geht ja dann auch die ganze soziale Geschichte auch. Und das ist wirklich das Tolle auch in der Arbeit, dass man den Menschen helfen kann und nicht zusätzlich noch Probleme verursacht.
Das ist super.
Bei dieser guten Nachricht bleiben wir. Vielen Dank für deine Zeit. Zum Abschluss haben wir noch drei kurze Fragen an dich und freuen uns auf ein paar kurze Antworten.
Was würdest du heute rückblickend anders machen?
Gar nichts. Ich habe mir das oft gedacht, natürlich so im Laufe der Zeit, also kommt man immer darauf, ah, das habe ich falsch gemacht und hin und her. Aber ehrlich gesagt, es ist so, mittlerweile ist mir das alles ziemlich egal geworden. Also ich denke mal, es ist so, wie es ist und es ist, man trifft seine Entscheidungen im Leben ja auch immer mit dem besten Bewusstsein in der Zeit sozusagen. Man will sich ja nicht aktiv selber was Schlechtes tun. Hinten nach ist man immer gescheiter, deswegen ist das auch Blödsinn. Und ich bin, wer ich bin und ich bin eigentlich ganz glücklich damit, muss ich sagen. Also deswegen passt eigentlich alles. Würde ich eigentlich gar nicht sagen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich das eigentlich gar nicht habe. Das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, ist, ich esse gern indisch, weil es halt einmal anders ist. Also ich esse auch gern scharf, richtig, richtig gut scharf, muss ich sagen. Aber ich mag auch so die Kärntner Hausmannskost, ich mag auch gern eine Kasnudel, wie es halt ist. Ja, und dann halt auch mit den steirischen Kürbiskernöl. Ich bin ja viel in der Steiermark unterwegs, ich habe draußen ja Nebenstelle auch. Also von dem her, bunt gemischt. Vielfältig, genau. Gesund muss es sein, das ist wichtig.
Und was ist dein Lieblingsurlaubsland?
Ja, war lange Zeit Spanien. Ich war sehr viel in Spanien auch, also war ich sehr viel dort auch. Und dann habe ich jetzt dann vor kurzem mal vor 3 Jahren eine Freundin zu besuchen in der Türkei, beim Bereich Alaman, in diesem Bereich da. Und da muss ich sagen, das ist jetzt eigentlich mein Favorite geworden, weil das ist da oberhalb von Rhodos und das Wasser, das ist schon gewaltig. Also das ist sowas Schönes, gell? Also so auch die Wasserqualität, so unglaublich klar und wunderschön. Also muss ich sagen, ist jetzt echt die Türkei mein Favorite geworden. Sorry Spanien, aber jetzt ist es.
Ist so. So ist es.
Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin.
Dankeschön, euch auch.
Ja.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!